HR Info Wirtschaft.
Mit Lars Hofmann. Es ist eine ganz außergewöhnliche IAA in diesem Jahr. Nicht nur, weil es möglicherweise die letzte in Frankfurt ist. Die Autoindustrie befindet sich nach dem Dieselskandal im Umbruch. Sie sucht einen Weg aus der Krise und aus der Vertrauenskrise. Das geht so weit, dass bis Ende des Jahres entschieden wird, wie die Messe in Zukunft aussehen soll, ob und wenn ja, wo sie überhaupt stattfindet. Dazu kommt noch eine große Klimadiskussion, mitsamt für die Autobranche ungewohnten Protesten rund um die IAA. Die Verunsicherung, die Zerrissenheit in der Branche, die Frage, wohin man sich entwickeln soll, hat so viel bewegt, dass sogar der oberste Vertreter des Verbandes der deutschen Automobilindustrie, Bernhard Mattes, während der Messe hingeschmissen hat. Er tritt zurück. Da drängt sich die Frage auf, wohin bewegt sich, wohin muss sich die Autoindustrie bewegen? Auch angesichts des Klimawandels. Denn gerade das treibt auch die Bundesregierung um. Viele Umweltgruppen und Klimaaktivisten nutzen die IAA für Proteste. Unter anderem auch die Schülerinnen und Schüler von Fridays for Future. Sie sind natürlich schon am Freitag vor die IAA gezogen. Mit dabei die 14-jährige Isabel.
Weil mir meine Zukunft sehr wichtig ist und ich finde es nicht okay, dass einfach nur von den Politikern aus gesprochen wird und nichts gemacht wird, weil wir brauchen schnelle Änderungen. Wir brauchen einen Systemwechsel, weil so wird es nicht weitergehen.
Systemwechsel, was heißt das für dich ganz konkret? Müssen es einfach mehr Busse und Bahnen sein oder was stellst du dir da vor?
Nein, also wir müssen alle komplett umstellen. Wir brauchen mehr öffentliche Verkehrsmittel, wir brauchen bessere Ausbauung von Fahrradwegen, wir brauchen aber auch weniger Verpackungen bei den Lebensmitteln, wir brauchen ganz viel.
Heißt das insgesamt, dass man tatsächlich auch verzichten muss, dass man gewisse Sachen nicht mehr machen kann oder mehr dafür bezahlen muss, wenn man es mit dem Klimaschutz ernst meint?
Ja, aber man kann die Sachen auch anpassen und man kann sie auch so anpassen, dass sie nicht zu teuer werden oder dass man nicht zu groß verzichten muss, aber trotzdem klimafreundlich lebt.
Mit Blick auf die IAA, alle Hersteller haben Elektroautos, sitzen an neuen Konzepten, sagen, sie wollen jetzt wirklich CO2-neutral produzieren, Autos fahren lassen. Glaubst du den Leuten nicht?
Schwierig. Also ich glaube nicht, dass Elektroautos die Zukunft sind, weil durch die Herstellung der Motoren werden auch sehr viele Ressourcen verbraucht, was auch nicht gut ist. Und nur weil sie jetzt nicht so CO2 ausstoßen, heißt es nicht, dass sie klimafreundlich unbedingt sind.
Solange Elektroautos nicht mit regenerativ erzeugter Energie produziert und betrieben werden, seien sie ohnehin nicht umweltfreundlich, sagt Isabel. Auch Dominik gehört zu den Demonstranten von Fridays for Future. Seine Forderung ist ganz klar.
Also wir fordern eine autofreie Innenstadt. Wir wollen, dass die komplette Innenstadt halt autofrei wird, dass wir die Straßen umwidmen, teilweise in Parks und dann halt der Rest für ÖPNV und Zuliefererverkehr, sodass halt wir ein so gutes Verkehrsnetz hier schaffen können, dass man sich schneller, bestenfalls fortbewegen kann als vorher. Also mit Autos, weil im Auto sitzt man ja dann halt steht man an allen möglichen Ampeln und so. Und im Feierabendverkehr ist es halt echt schlimm in der Innenstadt. Und wenn wir dann halt ein vernünftiges Netz mit einer vernünftigen Taktung hinkriegen, das ist man dann halt bestenfalls schneller dahin, wo man hinkommen will.
Ich frage noch nach dem 20.09. Klimakabinett. Ist das schon, ich sag mal, für euch auch der große Tag, an dem es ums Ganze geht?
Ja, wir haben da selber auch eine Großdemo hier in Frankfurt. Wir haben mit super vielen Bündnispartnern zusammengearbeitet, NGOs wie Greenpeace und so, mit Parteien auch und Gewerkschaften. Lustigerweise oder passenderweise ist dann halt auch an dem Tag das Klimakabinett. Da sind wir natürlich auch sehr gespannt, was da rauskommt. Wir wollen halt einfach an dem Tag nochmal deutlich machen, dass die Klimakrise eine Krise ist, die uns alle was angeht, dass wir alle Leidtragenden sind und dass alle was machen müssen, dass wir nur gemeinsam was machen können. Und deswegen haben wir diesmal uns auch entschieden, wirklich alle einzuladen. Also es ist ja vor allem eine Schülerbewegung, aber diesmal war es uns wichtig, auch die anderen, also die Erwachsenen, anzusprechen, weil es uns wirklich alle was angeht.
Jens Hilgenberg vom Umweltverband BUND beobachtet die IAA seit 20 Jahren. Er kritisiert, die Autoindustrie setze weiter auf den Individualverkehr, setze weiter darauf, möglichst viele Pkw zu verkaufen und vor allem möglichst große. Er fordert ein Umdenken hin zu neuen Verkehrskonzepten.
Na, wenn wir uns anschauen, wie sich zum einen die Situation in den Städten immer weiter verschärft, wir haben immer mehr Autos in den Städten, wir haben Konfliktpotenzial in den Städten und wir wollen ausdrücken, dass wir mehr Platz in den Städten brauchen für alternative Antriebe, für alternative Verkehrsformen, für ÖPNV, also für Busse und Bahnen. Und verschärft wird die ganze Situation natürlich noch dadurch, dass die Autos immer größer, schwerer und leistungsstärker werden. Da gibt es keinen Trend zu leichten, sparsamen Fahrzeugen, sondern wir haben den SUV-Trend, der ungebrochen ist. Und wir wollen zeigen, dass diese Entwicklung, die wir gerade durchmachen oder die wir schon seit Jahrzehnten quasi durchmachen, dass das nicht der Weg sein kann, um eine nachhaltige Mobilität der Zukunft zu gewährleisten.
Sind Sie ein bisschen überrascht, auf was für eine Resonanz das stößt in diesem Jahr? Weil grün gegeben haben sich die Hersteller ja auch auf den letzten 5, 6, 7, 8 IAAen.
Also ich gehe jetzt seit 20 Jahren auf jede IAA und ich habe die Entwicklung sehr gut mitbekommen. Man sieht auf der IAA immer sehr viele Studien, die sind oft auch sehr gut. Also man hat Autos gesehen, die verbrauchen 3 Liter, irreal. Wir haben Autos gesehen, die verbrauchen 1 Liter. Wir sehen seit mehr als 10, 12 Jahren auf jedem Stand tolle Elektroautos mit ganz innovativen Konzepten, die klein sind und leicht und sparsam, nur gebaut werden sie halt nicht. Und das ist tatsächlich ein Problem. Ich glaube, das hat jetzt auch jeder erkannt, der nicht SUV fährt, dass das ein Problem ist für uns, dass wir so nicht weitermachen können. Zu einen aus Klimaschutzgründen. Diese Fahrzeuge verbrauchen sehr viel. Große, schwere Fahrzeuge verbrauchen sehr viel. Sie verbrauchen schon sehr viel Energie bei der Produktion des Fahrzeugs und sie gefährden die Menschen in den Städten. Deswegen brauchen wir eine Abkehr vom SUV, eine Abkehr vom immer größer, immer schwerer, immer schneller, immer toller. Und, das muss man auch klar sagen, jetzt einfach in jedem Verbrenner einen Elektromotor einzubauen, wird die Situation auch nicht verbessern.
Warum das nicht? Weil viele Hersteller setzen ja zunehmend auf Elektromobilität. VW will komplett umstellen. Viele andere Hersteller haben angekündigt, dass sie in 3, 4, 5 Jahren zumindest jedes Modell auch in einer elektrischen Variante anbieten. Das ist aus Ihrer Sicht keine Lösung?
Also gerade bei Elektrofahrzeugen kommt es darauf an, wie produziere ich das Fahrzeug. Und ein nicht unwesentlicher Teil des Ganzen ist die Batterie. Und wenn wir uns jetzt bei der Umstellung von Verbrennungsmotoren auf Elektromotoren damit aufhalten oder ja, sich aufgeilen, will ich schon fast sagen, dass der 2,5 Tonnen schwere SUV 600 Kilometer ohne Zwischenladung fahren kann, dann ist das ein Fortführen der aktuell verfehlten Modellpolitik mit neuen Antrieben. Wir wollen eine Verkehrswende. Verkehrswende heißt, wir wollen also eine Mobilitätswende sogar, weil wir wollen tatsächlich, dass sich die Verkehre in den Städten verändern, dass wir mit weniger Autos auskommen, dass wir mit weniger Verkehr vor allem auskommen. So, und dafür müssen sich auch die Fahrzeuge wandeln. Das Auto hat durchaus eine Berechtigung, aber als ein Teil eines Gesamtverbundes. Ein Fahrzeug für die letzten Meter von der ÖPNV-Station in einen Ort, wo vielleicht kein ÖPNV geht. Also im ländlichen Raum werden wir sicherlich noch weiter Autos haben, überhaupt keine Frage. Und deswegen ist es so wichtig zu schauen, wie werden diese Autos zukünftig aussehen. Und da brauchen wir kleine, leichte, sparsame, nachhaltig produzierte Elektrofahrzeuge und keine 2,5 Tonnen schweren Elektro-SUVs.
Sagt Jens Hilgenberg vom BUND mit Blick auf die Autoindustrie und ihre Produkte auf der IAA.
HR Info Wirtschaft.
Die Industrie bewertet das natürlich anders. Hier wird betont, man habe viele Elektromodelle im Angebot und auch die Verbrennungsmotoren würden immer effizienter, sprich klimafreundlicher. Man bleibt aber dabei, möglichst viele Autos für jeden bauen und verkaufen zu wollen. VW-Chef Herbert Diess hat auf der IAA eine große Elektrooffensive gestartet. Sein Konzern will Milliarden in diese Antriebstechnologie investieren. Für Verwunderung sorgt dann auf der IAA aber auch, am Anfang, an den ersten beiden Pressetagen, standen nur Elektroautos auf dem VW-Stand. Seitdem aber nicht mehr nur die Presse auf der Messe ist, stehen hier auch die umstrittenen Verbrenner. Für Kritiker ein Symbol, das sie an der Ernsthaftigkeit zweifeln lässt. Und VW-Chef Herbert Diess bleibt dabei. Individualverkehr und die besonders umstrittenen SUV seien wichtig.
wir bauen Fahrzeuge, die Kunden, die müssen den Kunden gefallen, Kunden müssen diese Fahrzeuge wollen. Und da ist es einfach so, dass viele Kunden, und das ist in Deutschland eher noch weniger ausgeprägt, aber einfach höher sitzen wollen, die größeren Fahrzeuge bevorzugen. Wir haben in China oder in den Vereinigten Staaten zum Beispiel SUV-Anteile von 50 oder jenseits der 50%. Das ist bei uns noch deutlich weniger. Wir müssen einfach auch sehen, dass diese SUVs auch sehr viel nachhaltiger werden. Sie werden auch elektrifiziert. Der Audi e-tron ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, dass man auch SUVs nachhaltig wirklich gestalten kann. Aber wir müssen natürlich unser Produktprogramm an den Präferenzen des Kunden orientieren.
Sagt Herbert Dies von VW. Und dennoch, der Druck auf die Branche ist enorm geworden. So groß, dass sich die Autobosse auf der IAA offener geben als sonst. Herbert Dies hat sich beispielsweise mit der Aktivistin Tina Velo an einen Tisch gesetzt und diskutiert. Früher undenkbar, gehört Velo doch zur Gruppe Sand im Getriebe, die schon vor der IAA offen Blockaden und zivilen Ungehorsam gegen die Messe angekündigt hatte. Nach dem Gespräch zwischen Velo und Dies ist klar, die beiden Seiten haben sich nicht wirklich angenähert. Die Trennlinie bleibt.
Ich fand das Gespräch per se einfach wichtig. Ich finde es besser, wenn man miteinander redet. Und wir haben ja ein gemeinsames Anliegen. Das heißt einfach Klimaschutz, die CO2-Emissionen verringern. Da gibt es sicherlich auch ganz unterschiedliche Ansätze, Prioritäten, Werthaltungen dem Auto gegenüber. Aber ich finde, das Gespräch hat sich gelohnt. Wir konnten, glaube ich, erklären, wo wir hinwollen, was unsere Prioritäten sind. Dennoch wird man natürlich nicht darüber übereinstimmen, dass das Auto überflüssig ist. Die individuelle Mobilität wird sich sehr positiv entwickeln in den nächsten Jahren. Sie wird emissionsfrei, sie wird CO2-frei, sie wird extrem viel sicherer werden in den nächsten Jahren durch die sensorischen Fähigkeiten der Fahrzeuge. Als Auto wird viel von den negativen Aspekten, die ihm heute angelastet werden, verlieren. Und es wird auch wettbewerbsfähig sein in der CO2-Bilanz mit der Bahn, mit anderen Verkehrskonzepten. Und damit hat es Zukunft.
Allerdings wird nach wie vor vielfach bezweifelt, wie ernst es den Herstellern mit der Wende hin zu klimafreundlicheren Autos überhaupt ist. Das neue Elektrofahrzeug von VW soll laut Dies von der Batterieproduktion bis hin zum Fahren CO2-neutral produziert werden.
Ja, es wird auf absehbare Zeit nicht gelingen, ein Auto völlig CO2-frei zu produzieren. Da bleiben Prozesse, die sind CO2-intensiv. Die Stahlproduktion, Aluminiumproduktion, Gießereien, das wäre natürlich überhaupt nicht möglich, die von heute auf morgen umzustellen. Der ID.3 ist bilanziell CO2-neutral, also all die Prozesse, wo wir keine erneuerbaren Energien einsetzen konnten, kompensieren wir mit CO2-Vermeidungs- und Speicherungsprojekten. Das gelingt und wir haben natürlich alles, was umstellbar war, in unserem eigenen Einfluss auf erneuerbare Energien umgestellt. Gilt übrigens auch für die Batteriezellen, die mit grünem Strom produziert werden und gilt natürlich für unsere Fertigungsumfänge in unseren Werken vollständig. Das, was zu kompensieren ist, wird in den nächsten Jahren immer weniger werden, weil wir es immer mehr schaffen werden, regenerative Energien auch in den Fertigungsschritten für das Fahrzeug einzusetzen.
Das setzt am Ende auch die Zulieferer unter Druck. Branchenkenner fragen sich da, ob das wirklich funktionieren kann. Professor Stefan Bratzel von der Fachhochschule Bergisch Gladbach beobachtet gespannt, was VW vorhat und ob es wirklich gelingt, von Anfang bis Ende CO2-neutral zu produzieren und zu fahren.
Ja, zunächst ist mal eine ganz wichtige Botschaft, dass die Automobilhersteller und Volkswagen, ein führender Automobilhersteller, sich intensiv mit Nachhaltigkeit befasst und sich an diesen Nachhaltigkeitszielen auch messen lässt. Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Botschaft. Ob am Ende es gelingt, alles CO2-neutral etwa mit dem neuen ID hinzubekommen, ist eine andere Sache. Aber man muss sich in diese Richtung der CO2-Neutralität grundsätzlich als Automobilhersteller bewegen. Das sehen wir bei Volkswagen, das sehen wir sogar bei Daimler, die bis 2039 bilanziell CO2-neutral sein wollen. Also es tut sich was in der Branche, allerdings muss der Druck groß genug bleiben, damit die Anstrengungen, die jetzt ihren Beginn in den letzten paar Jahren hatten, auch weiter verfolgt werden.
Der Druck muss groß genug sein. Einmal ist natürlich der politische Druck aus Brüssel da mit strengeren Grenzwerten. Andererseits ist es die erste IAA für meine Begriffe, die von größeren Protesten, Protestaktionen überhaupt begleitet wird. Hilft das in Anführungsstrichen? Setzt das die Hersteller tatsächlich unter Druck?
Ich glaube, dass sozusagen die Proteste oder positiv formuliert das Engagement der jungen Generation für ihre Zukunft unheimlich wichtig ist und ein unheimliches wichtiges Signal auch an die Automobilhersteller, auch an die IAA sendet. Und das hinterlässt sicherlich Eindruck und verstärkt sozusagen die Bemühungen, dass man an dem Thema Klimaschutz weiterarbeiten muss und eher die Aktivitäten deutlich intensivieren sollte.
Die Forderungen gehen ja aber trotzdem noch weit auseinander. Den Klimaschützern, Aktivisten geht es darum, die Mobilität komplett zu ändern, weg vom Auto, eher hin in Richtung öffentlicher Personennahverkehr, freiere Innenstädte zu haben, Autos eher noch in ländlichen Regionen einzusetzen, wo es eben keine Züge, keine Busse und Bahnen gibt. Die Hersteller beharren aber auf individueller Mobilität. Lässt sich dieser Widerspruch einfach nicht überbrücken, weil Autobauer davon leben, Autos zu verkaufen, oder müssten die auch ihr komplettes Geschäftsmodell umkrempeln?
Im Prinzip müssen die Autobauer vor dem Hintergrund politischer Rahmenbedingungen agieren. Wenn Politik und Gesellschaft Rahmenbedingungen setzt, die dazu führen, dass etwa in Innenstädten keine Fahrzeuge mehr erlaubt sind, dann muss sich die Industrie auf diese Veränderung einstellen. Dieser Aushandlungsprozess wird sicherlich nicht von heute auf morgen gehen, weil es ist ein Aushandlungsprozess zwischen Umwelt, zwischen Mobilitätsansprüchen, aber auch zwischen dem Thema Beschäftigung. Bis wir tatsächlich das Thema Auto, individuelle Mobilität in ländlichen Regionen nicht mehr brauchen, wird noch sehr viel Zeit vergehen. Die Diskussion in Städten ist durchaus richtig und auch ich bin der Meinung, dass man, um die Mobilität und Lebensqualität in Städten erhalten zu können, man darüber nachdenken muss, inwiefern individuelle Automobilität beschränkt wird. Nur dann ist es möglich, bei diesen Wachstumsprozessen auch im Güterverkehrsbereich tatsächlich Mobilität noch gewährleisten zu können.
Am 20. September, noch während der IAA, tagt das Klimakabinett. Haben Sie einen Wunsch sozusagen, was die Politik der Industrie vielleicht vorgeben muss oder mitgeben muss, damit der Klimawandel gestoppt werden kann im Idealfall?
Ich glaube, dass das Thema Dekarbonisierung jetzt auch in politische Regularien vernünftig umgesetzt werden muss. Für mich heißt das, das Thema CO2-Besteuerung oder Zertifikate muss in der Weise umgesetzt werden, dass es auch eine Wirkung wirklich entfaltet, auch im Mobilitätsbereich. Für mich wäre eine wichtige Botschaft, wenn umweltverträgliche Mobilität in dem Maße gefördert wird, wie eher umweltschädliche Mobilität dann einen Malus bekommt. Insofern könnte man eine stärkere Umverteilung etwa machen zwischen Benzinmotoren, die sehr viel CO2 bei SUVs etwa ausstoßen, hin zu Elektromobilität. Diese Regelung finde ich wichtig. Allerdings ist auch klar, nicht nur an der Antriebstechnologie darf man ansetzen. Man braucht eine integrierte Verkehrspolitik, die die gesamten Verkehrsträger von der Bahn, Fahrrad, Fußverkehr bis hin zu alternativen Formen wie Carsharing und dem motorisierten Individualverkehr in den Blick nimmt. Nur dann wird man die Mobilitätsprobleme der Zukunft wirklich lösen können.
Sagt Stefan Bratzel von der Fachhochschule Bergisch Gladbach. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat bei der offiziellen Eröffnung der IAA zugesagt, Politik und Industrie müssten zusammenarbeiten bei der Bewältigung des Klimawandels. Sie hat die technischen Verbesserungen bei Elektroautos, aber auch bei Verbrennungsmotoren gelobt.
Wir sehen ja in Deutschland, wenn wir uns jetzt unsere Klimaauflagen ansehen, dass wir zwar viel effizientere Technologien heute im individuellen Auto haben, aber dass seit 1990 keinerlei CO2-Reduktion in der Gesamtmenge des Verkehrs erreicht wurde, weil jedes Mal, wenn wir effizientere individuelle Autos hatten, die Menge an Verkehr zugenommen hat und damit vor uns bis 2030 nach den europäischen Vorgaben natürlich eine Riesenherausforderung liegt, nicht nur vor Ihnen mit dem reduzierten Flottenverbrauch, sondern auch vor uns, Denn wir müssen jetzt von heute bis 2030 40% der CO2-Emissionen im Verkehr reduzieren. Das sind die Vorgaben, die wir uns gesetzt haben, und um die Klimaziele zu erreichen. Und das ist eine Herkulesaufgabe für Sie und für uns.
Mit anderen Worten, ein Weiter-so ist nicht möglich. Angela Merkel muss selbst auch liefern. Die Bundesregierung steht unter Druck, Vorschläge zu unterbreiten, wie die Klimaziele erreicht werden können. Im Verkehrsbereich, aber auch in allen anderen Bereichen. Am 20. September ist es soweit, das Klimakabinett tritt zusammen.
HR Info Wirtschaft.
Die Klimadiskussionen, die Überlegungen in der Politik, aber auch der Druck nach der Dieselkrise, all das hat einiges in Bewegung gesetzt. Bei allen Herstellern und Zulieferern macht man sich derzeit darüber Gedanken, welche Konzepte die richtigen sind. Matthias Moser vom hessischen Automobilzulieferer EDAG sagt, dass sich im Moment zwar viel um batteriebetriebene Elektroautos dreht, im Hintergrund werde aber überall an viel mehr gearbeitet.
Also es gibt ganz viele Lösungen. Und in jeder dieser Lösungen gibt es Begrenzungen. Bei der Batterietechnik ist es mit Sicherheit ein Thema Verfügbarkeit der Materialien für die Batterie selber. Es ist das Thema Infrastruktur. Infrastruktur ist bei der Wasserstoffversorgung etwas einfacher. Da haben wir die Chemieindustrie im Hintergrund. Da könnten wir Tankstellen einfacher umrüsten. Also da wäre eine höhere Verfügbarkeit, da spricht heute der Preis dagegen. Also egal, wo wir hingucken, es ist immer so ein Ausnivellieren zwischen den verschiedenen Lösungen und den Entwicklungsschritten, die dort stattfinden.
Es geht ja ganz viel um Umweltfragen auch. Die Gewinnung von Wasserstoff für die Brennstoffzelle ist extrem energieintensiv. Ist das ein Problem oder lässt sich das auch lösen, vor allem wenn man regenerative Energien im großen Stil einsetzen könnte?
Ja, grundsätzlich machen beide Technologien, batterieelektrische Antriebe als auch Wasserstoffantriebe, nur dann Sinn, wenn sie mit regenerativen Energien gewonnen werden. Alle anderen Lösungen sind hochgradig ineffizient. Da sollten wir besser drüber nachdenken, in Optimierung der Ottomotoren, der Dieselmotoren zu investieren. Das kann aber am Ende ja auch nicht die Lösung sein. Das heißt, wir werden mit Sicherheit verschiedene Wege gehen. Ja. Und da muss man sehen, wie es gewonnen wird. Wenn ich heute sehe, wie viele Windräder stehen zu Zeiten, wo sie Energien erzeugen könnten, und wir hätten die Möglichkeit, das besser zu speichern in Form von Wasserstoff, in Form von Erdgas, da gibt es Möglichkeiten. Aber es gibt nicht die eine Lösung dazu. Also wir werden in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, ganz verschiedene Varianten sehen.
Was ist denn aus Ihrer Sicht der große Vorteil von Wasserstoff, von der Brennstoffzelle?
Dass die Technologie grundsätzlich relativ weit ist. Das heißt, es ist wirklich die Alternative zur Batterie, dass sie von den Kosten her, von der Erwartung der Kostenentwicklung, sagen wir es so, durchaus eine Alternative darstellt, und dass wir sehen, dass die Batterie wahrscheinlich, wenn man die komplette Lebenszeit der Batterie sieht, Herstellung bis hin tatsächlich zur Letztnutzung und Wiederaufbereitung vom CO2-Footprint gar nicht so optimal sein kann. Und die Wasserstoffzelle ist im Prinzip die Lösung dazu, eine kleine Pufferbatterie im Fahrzeug umzusetzen und dann mit Wasserstoff elektrischen Strom nachzufüttern.
Bei der Produktion, bei der Batterie, ist da unter anderem das Problem sozusagen die Gewinnung vom Lithium erstmal als Grundlage?
Ja, wenn ich das frank und frei sagen darf, man muss sich nur die Produktionsstätten angucken, wo das herkommt, was für, nennen wir es ruhig, Umweltsünden dort entstehen, dann ist das Ganze relativ einfach zu beantworten. Das ist auch keine umweltfreundliche Gewinnungsstrategie, die wir heute haben. Auch dazu gibt es Alternativen, ja, aber die werden heute aufgrund der Kostensituation einfach nicht beachtet, können nicht. Es könnte sich kein Mensch leisten, wenn wir versuchen würden, Lithium aus Meerwasser gewinnen zu wollen. Das heißt, es wird uns nach meiner persönlichen Meinung nur gelingen, einen Umstieg hinzukriegen, wenn wir die Kosten der Energie lenken. Das ist eine politische Aufgabe. Das ist weniger eine Aufgabe von uns Ingenieuren und Technikern. Das ist eine politische, und eine globalpolitische Aufgabe.
Sagt Matthias Moser von EDAG, einem Unternehmen, das 1969, also vor 50 Jahren, in Fulda gegründet wurde. Im Hintergrund konnte man eben hören, dass während des Gesprächs ein neues Konzeptauto von EDAG vorgestellt wurde. Eine Idee, die mehr als nur ein klassisches Auto sein soll, sagt Johannes Barkmann von EDAG.
Naja, das Auto ist quasi wie so ein Schweizer Messer. Die Neuigkeit ist tatsächlich, dass wir Arbeitsgeräte ankoppeln können, mit denen die Bots in der Stadt die Parkpflege übernehmen. Er kann beispielsweise Rasen mähen, die Hecke schneiden. Er kann Fenster putzen, die Straße kehren, Schnee schieben im Winter.
Dieser Citybot soll Auto und Werkzeug sein, immer im Einsatz, vernetzt mit anderen Autos. Und so unter dem Strich die Innenstädte entlasten, sagt Clemens von Reier von EDAG.
Wir bezeichnen dieses als ein neues Ökosystem für die urbane Mobilität von morgen. Wir fokussieren hier insbesondere auf große Ballungsräume, die heute schon unter sehr starker Verkehrsbelastung leiden. Wir sehen diesen Ansatz nicht unbedingt nur in Deutschland. Wir sehen den vor allem auch in Regionen Südostasien, Südamerika oder sogar Nordamerika und bauen in dieser Hinsicht auch die Kontakte bereits aus und nutzen da auch die Plattformen der Außenhandelskammer.
Ganz plump gefragt, was kann dieser City-Bot? Das klingt natürlich schon so ein bisschen nach Roboter.
Das ist tatsächlich auch fast ein Roboter, aber ein Roboter, der mit uns Menschen dennoch kommuniziert. Er schaut uns an, er spricht mit uns, er hört uns zu, signalisiert uns auch seine Bereitschaft. Ist er verfügbar, ist er nicht verfügbar? Und in dem Wort steckt ja auch nicht nur der Robot drin, sondern auch die Stadt. Und wir verbinden damit im Grunde genommen ein schwarmintelligentes Zugfahrzeug, das verschiedene Rucksackmodule, Anhänger transportieren kann, ganz unterschiedlich nach dem Bedarf ausgerichtet. Und wenn Sie das einmal durchspinnen, wollen wir an sich den Städten, den Menschen, die in den Städten leben, ein Mobilitätsangebot machen, das sie völlig frei hält von einem eigenen Fahrzeug. Das kann man ja durchaus noch in der Garage stehen haben. Aber ein Mobilitätsangebot zu machen, das ihnen ermöglicht, je nach Bedarf ein unterschiedliches Fahrzeug zu nutzen. Wir gehen auch so weit, dass wir den Städten als dem potenziellen Betreiber anbieten, darüber auch die Pflege der Grünanlagen, den Transport beispielsweise von Paketen und von Lebensmitteln in einer Stadt so zu organisieren, dass man diesen Individualverkehr oder auch diesen Cargoverkehr weitestgehend reduzieren kann.
Das heißt, die fahren am Ende autonom, selbstständig oder muss auch noch ein Fahrer drin sitzen?
Diese Systeme fahren tatsächlich autonom, verfügen über eine Schwarmintelligenz, brauchen also keinen Fahrer mehr.
Schwarmintelligenz heißt, die müssen irgendwie kommunizieren, die müssen wissen, was ist sonst noch unterwegs, was gibt es vielleicht für Hindernisse. Das heißt, die stehen in ständigem digitalem Kontakt zur kompletten Umwelt.
Das ist tatsächlich so. Dahinter verbirgt sich eine komplette IT-Infrastruktur, die viele Möglichkeiten offen hält. Es geht tatsächlich darum, dass die Fahrzeuge miteinander kommunizieren, also Car-to-Car-Communication, die über eine Serverlandschaft koordiniert wird. Diese Serverlandschaft ist so stark ausgebaut, dass man zum Beispiel auf Basis des zukünftigen 5G oder vielleicht denken wir auch schon über 6G Mobilitäts- oder Kommunikationsnetzwerke nach, sich tatsächlich live vernetzen. Die Systeme kommunizieren insofern, dass sie Fahraufträge akzeptieren, Fahraufträge ablehnen, Arbeitsaufträge annehmen, Arbeitsaufträge ablehnen.
Sie haben gesagt, Sie orientieren sich da im Moment nach Asien, aber auch in die USA, zu den sehr, sehr großen Städten, zu diesen Megacities. Liegt das vielleicht auch daran, dass, wenn Sie sagen 5G, 6G, dass hier in Deutschland im Moment noch nicht mal wirklich 5G gesichert ist, nicht mal im Ansatz?
Es ist ja nicht mal 4G gesichert oder LTE. Wenn Sie heute mit dem Zug von Berlin nach Frankfurt fahren, stellen Sie fest, dass Sie an manchen Landstrichen ja nicht einmal eine Telefonverbindung herstellen können in einem ICE oder sogar Ihr Internet abbricht und Sie keine E-Mails mehr schreiben und lesen können. Natürlich, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass das funktioniert.
Muss man in so einer Situation, in der die Industrie ja auch im Wandel ist, tatsächlich komplett neue Wege gehen?
Vielleicht nochmal ein Hinweis zu der EDAG, die jetzt auch 50 Jahre alt wird in diesem Jahr. Wir bezeichnen uns als der Denksportpartner für die Automobilindustrie, aber nicht nur für diese, sondern auch für die Schienenfahrzeuge oder die Luftfahrt. Ja, natürlich muss da ein ganz gewaltiges Umdenken stattfinden und das nennen wir die digitale Transformation. Aber wir kommen ja aus diesem Engineering-Umfeld hinsichtlich, wie entwickle ich ein Produkt und wie kann ich es letztendlich auch fertigen. Und dazu gehören diese großen Planungsprozesse von Logistik und Abläufen. Und diese Stärken kombiniert, diese Kernkompetenzen bei uns im Haus kombiniert, lassen einfach tatsächlich solche Denkmodelle zu. Wie kann man ein Mobilitätskonzept von morgen organisieren?
Ist das aber nicht auch ein großer Schritt, ein Fahrzeug selber zu entwickeln, was aber ja nicht nur für sich alleine fährt, sondern wirklich vernetzt fährt, auch mit Fahrzeugen von anderen Herstellern, vielleicht von Herstellern sogar, die es im Moment noch gar nicht gibt, kommunizieren können muss?
Sicherlich ist das, was wir auf der IAA hier vorstellen, ein Showcase. Wir wollen anregen zu der Diskussion, was wird morgen tatsächlich als urbane Mobilität gebraucht. Wir werden es also nicht alleine schaffen. Wir brauchen die richtigen Partner. Wir brauchen letztendlich auch die richtigen Investoren dafür. Und das ist natürlich immer wieder auch, und wenn wir uns mal umdrehen, was in Vietnam passiert mit einer Vingroup, die ein eigenes Auto entwickelt, natürlich interessant, auch dort in diesen Regionen auch nach potenziellen Investoren Ausschau zu halten, die so ein Ökosystem beispielsweise in Malaysia oder Vietnam direkt 1:1 umsetzen wollen.
Wie lange es dauert, bis diese und auch andere ähnliche Visionen Wirklichkeit werden, das ist die große Frage. Und so ist auf dieser möglicherweise letzten IAA eines vor allem zu spüren. Jeder weiß, angesichts des Klimawandels muss etwas passieren. Ein Patentrezept hat derzeit aber niemand. Und das treibt Kritiker und Autobranche um. Die Sendung HR Info Wirtschaft können Sie unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek nachhören. Mein Name ist Lars Hofmann.